bin nicht auf die Straße gelaufen, habe keine Kerze angeschrien, habe nicht wir sind das Volk und ihr nicht und so ein Quatsch, also nicht Quatsch, ja, sondern ich habe eigentlich Angst gehabt vor dem, was kommt. Das, was ich gelernt habe als Instandhaltungsmechaniker, diesen Beruf gab es im Westen gar nicht. Da, wo ich gelernt habe, war das Erste, was war, es wurden alle entlassen. So, also das war mal das Erste, was kam. So, das heißt, es gibt ja, das ist ja nicht, dass wir gesagt haben, toll und wir kriegen alle Blumen und ne? Das ist dann schnell in der Anfangszeit dann natürlich auch schnell gekippt. Und die Polizei, die wurde aufgelöst, es gab dann eine andere Polizei und damit war dieser Verein nicht mehr da. Also ich habe mit 17 zweite DDR-Liga gespielt. Habe am 3. Oktober, am Tag der Wende, noch ein internationales Spiel, eins der zwei Spiele bei Austria Wien gemacht. Deswegen weiß ich immer noch, was am Tag der Einheit war. Und danach existierte dieser Verein nicht mehr. So, und das sind ja alles Dinge, die sind ja nicht mir passiert, sondern uns allen. Ja, und dann weißt du da gar nicht, wo du stehst. Hat man mich bei einem Verein im Westen ins Gespräch gebracht. Und die haben es abgelehnt mit den Worten, Ossi haben wir jetzt gehabt, das hat nicht funktioniert, jetzt holen wir keinen mehr. Eine Woche später gab es einen Ostverein und da hat man mich abgelehnt, auch weil ich ein Ossi war, mit der Begründung, sie haben zu viele Wessis in der Mannschaft.
Als ich vor 2 Jahren die ARD-Doku Hört uns zu, wir Ostdeutsche und der Westen gesehen habe, ist mir ein Protagonist besonders aufgefallen, weil er dort wie kein anderer frisch von der Leber erklärt hat, dass er stolz ist, Ostdeutscher zu sein. Damals beim 1. FC Köln ist er heute erfolgreicher Fußballtrainer des 1. FC Union Berlin. Mein heutiger Gast ist Steffen Baumgart. 1972 in Rostock geboren, entwickelte er die Faszination für den Ball, den Fußball, schon in frühester Kindheit. Auch eine Kinderkrankheit, die er zu überwinden hatte, konnten ihn nicht aufhalten, Fußball zu spielen, obwohl er auch mal Kreismeister im Ringen für Anfänger war. Wir sprechen darüber, wie er die Fußballkaderschmiede in der DDR erlebt hat, warum die Wendezeit trotz des zweiten Standbeins als Instandhaltungsmechaniker eine unsichere Zeit für ihn war, warum er 1991 nach Ostfriesland gegangen ist und neben dem Fußballspielen eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker absolvierte. Außerdem erzählt der Wahlberliner, wie er seinen Jugendtraum, Fußballtrainer zu werden, wahrgemacht hat und mit welchen Klischees er als Ossi dabei schon konfrontiert wurde. Wenn dir mein Podcast gefällt und du mein Projekt unterstützen möchtest, kannst du mir gerne einen virtuellen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Jubiläumsfolge 2 Jahre Born ins GDR Podcast mit Steffen Baumgart. Viel Spaß beim Hören. So, da sage ich mal herzlich willkommen, Steffen Baumgart. Freue mich sehr, dass es klappt.
Vielen Dank, freue mich. Bin gespannt.
Ja, du bist mir aufgefallen in der ARD-Doku Hört uns zu, wir Ostdeutsche und der Westen. Das war vor 2 Jahren. Da bist du so unglaublich bodenständig rübergekommen. Das hat mir total gefallen. Es kam so aus tiefstem Herzen, dass du gesagt hast, dass du stolz bist, Ostdeutscher zu sein und dass du das jedem sagst, dass du das bist. Was gab es darauf für Reaktionen?
Also nicht böse sein, ich beschäftige mich jetzt schon lange nicht mehr mit Reaktionen von Leuten, weil das ist zu viel schwarz und weiß. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Und sich damit zu beschäftigen, wirklich damit zu beschäftigen, in meinem Job, wer dir oder wem du gefällst und wem du nicht gefällst, das bringt nichts. Das habe ich mir irgendwann mal abgewöhnt, weil wenn du dich wirklich damit beschäftigst, und das stellen wir, glaube ich, alle fest, es schreiben nur die, die der Meinung sind, sie wollen die Welt verbessern und haben bessere Ideen und meistens keine Verantwortung und wissen auch besser und meistens sogar beleidigend oder oft nicht, meistens. Und mit den Leuten muss ich mich nicht auseinandersetzen.
Also mir bist du damals aufgefallen, da hatte ich noch keinen Podcast, aber ich habe dann irgendwie vor einem Jahr gedacht oder anderthalb, habe ich gedacht, Mensch, also für den Baumgart, da müsstest du eigentlich auch nach Hamburg gehen. Und jetzt bist du in Berlin und von daher ist es ja noch viel easier. Warum ist dir das wichtig, damit offensiv umzugehen, dass du Ostdeutscher bist?
ich gehe damit gar nicht offensiv um, ich bin es einfach. Also ich finde das immer interessant. Also erstens steht es in meiner Geburtsurkunde und Rostock liegt nur nicht nur im Osten, sondern ist der tiefste Osten, so würde ich es gerne sagen. Und das gehört einfach zu mir. Ich bin da aufgewachsen. Ich bin in einem Land aufgewachsen, wo ich behütet war, wo ich alles hatte in meiner Kindheit. Und ich finde, das können wir sagen. Und ich glaube, wir haben auch irgendwann mal gelernt, uns nicht mehr unter den Scheffel zu stellen.
Genau. Waren wir zu lange leise?
Nee. Ich glaube, eher leise hat das mit gar nichts zu tun. Ich glaube, dass eher die Falschen laut sind. So würde ich es gerne sagen. Und sehen wir ja gerade, dass es nicht ganz so einfach ist.
Absolut.
Denn die Meinung, die wir haben, hat ja jeder für sich. Aber meistens kommt die Meinung nach außen. Oder manchmal denkst du, oh Gott, Hilfe, lass es.
Das Thema Osten oder Ossi zu sein, darüber sprichst du ja sehr emotional. Warst du schon als Kind jemand, der seine Meinung deutlich vertreten hat?
Sehr, sehr deutlich. Sehr, sehr deutlich. Und ich habe auch jedem, und das erzähle ich auch jedem gerne drüben, im Westen, wenn wir das mal so deutlich machen, dass wir eine Meinungsfreiheit hatten. Wir konnten vielleicht nicht erzählen, dass Honig ein Idiot war oder weiß ich was, aber wir konnten die Meinung sagen. Wenn wir einen Vorgesetzten hatten oder einen Bereichsleiter oder sowas und der war schlecht, dann konntest du dem das sagen, weil du keine Angst haben musst, dass du deinen Job verlierst, und wenn du besser warst, konntest du an dem vorbeigehen und wurdest nicht durch gewisse Sachen aufgehalten und weiß ich was alles. Dass bei uns nicht alles gut war, ich glaube, das wissen wir, und dass wir Sachen viel, viel besser hätten machen können, gerade hinsichtlich den eigenen Leuten mehr zuzutrauen. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Aber Meinungsfreiheit war aus meiner Sicht in vielen Dingen gegeben. Über die politischen Meinungsfreiheiten, da können wir gerne diskutieren.
Ja, das hatte Grenzen, ne? Genau.
Das hatte wirklich Grenzen, aber die Frage ist halt, ob es heute nicht auch Grenzen gibt.
Du bist im Januar 1972 in Rostock geboren. Wir sind ein Jahr auseinander. Was haben deine Eltern für Anekdoten auf Lager, wenn sie von dir als Kind sprechen?
Eigentlich, ich würde sagen, die größte, oder nicht die größte, sondern eine Anekdote ist, ich sag mal, ich konnte nicht laufen. Ich war in so einer Babytasche, da gibt es dann auch also alte Filme noch. Und der Ball kam und ich war, heute würden wir sagen, in Ekstase. Das heißt, der Ball rollte und ich war in dieser Tasche drin und habe umhergewippt und gemacht. Und also dieser Ball an sich hat mich von Anfang an fasziniert. Gibt viele andere Dinge. Ich hatte damals als kleines Kind eine Krankheit, die nannte sich Pertes-Krankheit. Heute ist das nichts Besonderes.
Was war das?
Pertes ist dann, dass du eher sowas wie einen Riss im Oberschenkel hast, wo man nicht genau weiß, wo es herkommt. Das hat man dann, früher wusste man das nicht, ob das bakteriell ist. Da war ich auch eine ganze Zeit in Quarantäne, weil keiner wusste, ist es ansteckend, ist es nicht ansteckend. Da habe ich fast 2,5 Jahre Gips getragen. Und zwar so ein Ganzkörperkondom, würde ich sagen, von der einen Seite rannte er komplett. So ein Gips sollte 6 Wochen halten. Und ich glaube, der hat maximal einen Tag gehalten oder eine Woche. Dann war der gebrochen, weil ich gar nicht sitzen konnte. Das heißt, ich war eigentlich immer in Bewegung, war immer, eigentlich nie zu halten. Das sind eher so die Anekdoten. Aber ich war, sonst gibt es, glaube ich, nicht so viel, was nicht andere Kinder auch hatten.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis du es überwunden hattest?
Ich habe es nie gehabt. Das war kein Überwinden. Das war einfach, das gehörte dazu. Ich war immer in Bewegung.
Nee, ich meine mit der Krankheit. Also du bist ja dann.
Nee, das war gar nicht so schlimm. Das war halt nur damals noch nicht erforscht. Das war jetzt nichts. Das hörte sich dann damals dramatischer an, aber das war nichts Dramatisches. Heute hat man dagegen relativ schnell betont. Also heute, jeder, der ein kleines Baby hat, dann kriegen die Kinder meistens so eine Spreiz, wo die Beine so ein bisschen auseinander sind, dass das alles vernünftig wächst. Und das war es dann schon. Und bei mir war es halt. Ja. Meine Kinder hatten es auch. Also, und deswegen ist das nichts Dramatisches. Und die Frage ist halt, in der Situation war das kein Überwinden, sondern das war einfach gegeben. Mir ging es gut. Ich war ein glückliches Kind. Ich war in der Bewegung nicht eingeschränkt oder habe mich nicht durch den Gips einschränken lassen, was mir natürlich auch das ganze Leben geholfen hat.
Du hast selber gesagt, du bist behütet aufgewachsen. Wie sah das aus?
Dass ich alles hatte, was man brauchte. Meine Eltern haben meinen Sport komplett unterstützt. Sie haben mich unterstützt, sie haben meine Schwester unterstützt. Wir hatten alles, das, was man auch als Kind haben wollte. Wir hatten Freizeit, wir konnten rausgehen, wir konnten zum Fußball gehen, ich konnte ins Kino gehen. Also alles, was möglich war, wurde ermöglicht. Wir hatten das Glück, dass wir jedes Jahr in Urlaub fahren konnten, in Winterurlaub und so weiter und so fort. Ja, und am Ende sag mal, hatten wir immer...
In Harz oder ins Fichtelgebirge?
Oberhof.
Ja.
Oberhof und dann Skifahren.
Nach Thüringen.
Ja, genau, Skifahren. Und das war dann, ja, das haben wir dann immer gemacht. Im Sommer war ich im Ferienlager, dann 4 Wochen, meistens dann relativ früh dann auch Training mit Trainingslager, mit allem drum und dran. Meine Eltern haben alles komplett unterstützt. Ja, und deswegen würde ich sagen, wenn das nicht behütet ist, dann weiß ich nicht.
Seid ihr im Plattenbau aufgewachsen oder im Altbau in Rostock? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, aber das war, die Rostocker kennst, das war ehemalig Vögenteich. Ich weiß gar nicht, wie die Straße jetzt heißt. Da war früher auch das Studentenwohnheim. Das ist 12-stöckiges Hochhaus gewesen, aber nicht in Plattensiedlung, sondern es war wirklich in der Innenstadt. Und deswegen war ein sehr schönes Wohnen. Wir haben in der 6. Etage gewohnt, einen Aufzug weiter, hätte ich beinahe gesagt, einen Aufgang weiter. In der 10. hat meine Oma gewohnt mit meinem Opa und ja, auch da war dann immer eine sehr, sehr gute Verbindung.
Ja, das ist ja cool, ne? Wenn man als Kind seinen Großeltern so nah hat und die Eltern entlastet das natürlich auch. Dein Großvater und dein Vater haben ja Handball gespielt, also der Sport ist dir in die Wiege gelegt worden. Wie sahen dann so die Wochenende aus in der Familie Baumgart?
Sport. Wirklich Sport. Also mein Großvater war, ich würde mal sagen, von Samstag bis Sonntag Marienehe. Das ist eine Halle, die auch jeder kennt. Das ist eine Doppelhandballhalle gewesen. Da war immer Betrieb als Schiedsrichter, als Trainer. Also alles, was es gibt, hat er gemacht. Mein Vater hat viele Sportarten gemacht, also nicht nur Handball. Er ist am Ende beim Handball geblieben. Aber der hat Boxen gemacht, der hat Eishockey gemacht, der hat Fußball gespielt, der hat Feldhandball gespielt, gab es damals noch. Also der hat ganz, ganz viele Dinge gemacht, weil er sich da ja eben halt auch im Sport gesehen hat. Und ich war relativ schnell im Fußball. Hab genau 1980 oder am 1.1.1980 habe ich meinen ersten Ausweis, meinen Mitgliedsausweis gehabt. Und seitdem spiele ich Fußball. Und ich habe letztens mal festgestellt, das ist schon ja, 45 Jahre, wo ich mit dem Sport sehr eng verbunden bin.
Und trotzdem sind wir noch jung.
Trotzdem sind wir, ja klar sind wir jung. Also das ist ja das Schöne. Ich bin mir relativ sicher, dass ich meine Eltern mit 40 schon mal alt gefunden habe. Wenn meine Kinder heute sagen würden, ich bin alt, würde ich sagen, du, das ist der falsche Ausdruck.
Was waren denn in der DDR so deine sportlichen Vorbilder?
Ich sage es immer wieder gerne, ich habe keine Vorbilder, weil ich würde nie jemanden als Vorbild nehmen aus dem Fernsehen oder weiß ich was. Ich glaube, Leute, die habe ich mir gerne angeguckt. Ich war damals Torwart, René Müller war jemand, der bei Lok Leipzig im Tor stand, gebürtiger Rostocker, auch nicht ganz vergessen.
Na gut.
Auf den ich immer geguckt habe, aber da gehörte Grapentin als Torwart dazu. Peri Bräutigam als junger Torwart, mit dem habe ich sogar noch zusammengespielt. Also, und im Fußball, ja, so typisch, Joachim Streich war ganz groß bei uns überall, wenn wir auf dem Bolzplatz waren. Und dann hast du dich natürlich mit solchen Leuten, aber nicht als Vorbilder beschäftigt, sondern das waren gute Fußballer. Und wie wir es gemacht haben, ich bin heute der. Mhm. Das waren so die Leute. Aber da gibt es ganz, ganz viele, die man immer mal wieder hatte, hat sich auch immer verändert.
Übrigens, weil du jetzt René Müller ansprichst, mein Vater war Fliesenlegermeister und hat bei René Müller gearbeitet. Und deswegen war René Müller öfter mal bei uns zu Hause. Da war ich aber wirklich noch ein kleines Kind und war total fasziniert. Und das erzählen meine Mutter manchmal jetzt noch. Das ist auch lustig. Die Welt ist so klein, ne?
Ja, die Welt ist wirklich kleiner, als wir alle glauben.
Absolut. Hast du das Sportsystem in der DDR je als übergriffig oder als zu fordernd erlebt? Man hatte ja auch zu funktionieren.
Nein, ich glaube, dass das Sportsystem eins der modernsten war zu diesem Zeitpunkt. Und ich glaube einfach auch, dass wir haben ja oft in der DDR von Leistungsprinzip gesprochen. Das, wo wirklich Leistungsprinzip war, war dann wirklich im Sport. Weil wenn du deine Leistung nicht mehr gebracht hast, warst du raus. Und das ist heute aber nicht anders. Ja, also das muss man auch deutlich sagen. Wer seine Leistung nicht bringt, der ist dann auch, sagen wir mal, das Fördern wird dann weniger. Und bei uns war das aber auch von Anfang an klar, wenn du die Chance hast. Und ich habe eine Cousine gehabt, die hat lange Leichtathletik gemacht, auch für die DDR relativ weit oben, aber es hätte nie für die Weltspitze gereicht. Und dann hat man sich dann eben auch relativ schnell und klar auch ausgedrückt und gesagt, das wird nichts. Such dir was anderes. Das war nicht immer nett, aber das war eine absolute Klarheit. Und so war das auch auf der, ich glaube auch bei allen anderen Sportarten. weil wir da wirklich das absolute Leistungsprinzip hatten. Und ich glaube, den größten Vorteil, den wir hatten wirklich absolute Fachleute, was die Trainingssteuerung und Training angeht, in allen Bereichen. Die fehlen uns heute, glaube ich, überall, weil wir kein Geld mehr ausgeben wollen für Fachleute. Und deswegen sind wir vielleicht im Sport nicht mehr ganz so erfolgreich.
Das ist auch ein Appell mal.
Ja, das ist ein Appell, wenn du... Das ist wie, du bist nur so, der Schüler ist nur so gut wie sein Lehrer. Mhm. Und wenn du die Lehrer nicht gut ausbildest oder keine guten Lehrer hast und glaubst, du kannst das mit, wie soll ich sagen, mit Leuten nehmen, die nicht die Erfahrung haben und nicht auf die Erfahrung bauen, weil sie glauben, sie können es, wirst du keinen Erfolg haben. Und deswegen bleibe ich dabei, die, die ausbilden, sind die wichtigsten Leute, um wirklich Erfolg zu haben. Und ich finde, wir sehen im Moment in vielen, vielen Dingen, dass die uns in vielen, vielen Dingen fehlen.
Mhm. Und wie ging dann sozusagen der Sport und die Schule zusammen? Also gab es für dich auch sowas wie eine KJS oder bist du auf eine normale Schule gegangen und bist dann zum Training?
Ich bin normal, ich war im TZ-Trainingszentrum. Das war dann so, dass wir viermal Training hatten. Ich hätte mit 12 Jahren die Möglichkeit gehabt, hier nach Berlin zum BFC, zur KJS zu kommen, damals noch als Torwart. Da hat mein Vater relativ schnell gesagt, dass er das nicht möchte. Und zwar nicht wegen dem System, sondern weil er der Überzeugung war, wenn ich mit 12 von zu Hause... Sagen wir mal, wenn mir die, nicht die harte Hand, wenn mir
die strenge.
Nee, gar nicht streng. Meine Eltern waren nicht streng. Aber wenn mir, ich würde mal sagen, ich würde mich, glaube ich, nicht von jedem erziehen lassen. Ich glaube, das hat man das in der einen oder anderen Situation jetzt schon gemerkt. Und das war meinem Vater klar. Wenn ich also nicht mehr da bin, dann wird das, glaube ich, komplett schief gehen. Und deswegen haben wir auch damals zum Glück gesagt, wenn ich mich durchsetze im Sport, dann reicht auch 16. Und mit 16 bin ich dann ja auch nach zu Dynamo Schwerin gegangen, habe meine 10 Klassen fertig gemacht in Rostock und würde mal sagen, der Weg war komplett der richtige.
Und wie war das dann so innerhalb der Schule? Also war man da so als Leistungssportler, war das eher so ein, dass man dafür geschätzt wurde und da gefördert wurde? Oder war das den Lehrern doch irgendwie ein bisschen lästig oder irgendwas dazwischen?
Nee, gar nicht. Ich war ja gar nicht. Ich habe dadurch ja nichts gehabt. Also ich bin normal zur Schule gegangen. Ich habe ja deswegen nicht freigekriegt. Deswegen war es ja eben keine Sportschule, sondern ich war auf einem normalen POS, habe meinen Unterricht gemacht und bin nach Hause, habe bei meiner Oma gegessen und dann bin ich habe wenig Hausaufgaben gemacht, weil ich mich damals schon um Fußball gekümmert habe und dann bin ich alleine zum Training. Das 4-mal die Woche, bin dann wieder zurück, dann gab es Abendbrot. Dann gab es morgens wieder die Schule. Ich glaube, die Lehrer hat eher gestört, dass ich nicht jedes Mal Hausaufgaben gemacht habe und sowas. Aber deswegen hatte ich ja nicht irgendwelche Privilegien oder weiß ich was. Ich glaube, und das ist ja auch der große Unterschied, du hattest ja automatisch eine Anerkennung im Sport. Heute gibt es ja gar nicht, ich weiß gar nicht, gibt es heute noch Sport, richtig Sportunterricht, der dann auch den Sport fördert oder wird das wieder gemacht? Weil wenn ich merke, dass immer weniger Sport ist und wir wundern uns, dass wir immer weniger Bewegung haben, das war ja bei uns gefördert. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir 4 Stunden Sportunterricht hatten in der Woche zum Training und zu allem. Und
Bedingungen waren zwar meistens nicht so gut, also ich kann
nicht darüber sprechen. Ja, aber darüber hat sich ja keiner beschwert, weil wir es gemacht haben.
Kalte Turnhallen und...
Ja, aber trotzdem ging es. Also am Ende ging es heute, ja, aber wenn ich heute teilweise Turnhallen sehe, die brechen, da bricht das Dach zusammen, weil wir es nicht mehr renoviert kriegen. Also ich finde, wir sollten das immer so sehen, wie es ist. Es war nicht alles in Ordnung, aber wir konnten viel machen und wir hatten auch die Möglichkeit, viel zu machen. Es wurde auch vieles gefördert, aber in der Schule hatte ich deswegen nicht mehr oder weniger Anerkennung. Ich glaube, das kam eher dadurch, wie soll ich sagen, ich war, glaube ich, auch nicht der Leiseste in der Klasse.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Und mein Selbstvertrauen war auch schon damals nicht wenig.
Und war das schwer, sozusagen beides unter einen Hut zu kriegen, Schule und Sport? Nee. Hat eins gelitten?
Nein. Die Schule hat gelitten, weil ich nicht Schule mochte. Also ich bin gern zur Schule gegangen, weil da meine Kumpels waren, weil wir in der Klasse waren. Aber ich bin nicht gerne zur Schule gegangen, wie soll ich sagen, es gab Fächer, da war ich sehr gut. Das war Interesse. Ich war Geschichte gut, ich war Staatsbürgerkunde gut. Ich war am Sport gut und gleichzeitig konnte ich nicht ein Wort Russisch nach 5 Jahren. Also das ist so, wie soll ich sagen. Also es gab da schon ganz klare Interessen. Ich war immer gerne in der Schule. Das muss ich sagen, aber ich war nicht gerne der gelernt hat.
Da fehlte wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit, ne?
Na, die habe ich mir einfach nicht genommen. Also ich finde die Ausreden gut, die kann man nutzen, aber stimmt nicht.
Was hattest du als Kind oder Jugendlicher für Träume, was du mal erreichen könntest mit dem Sport? Also hast du von Erfolgen geträumt und wenn ja, welche?
Ich habe immer relativ früh gesagt, da gab es mal eine Diskussion mit einer Lehrerin, als sie mich dann irgendwann gesagt hat, was will ich werden? Und dann habe ich mich vorgestellt und gesagt, Trainer. Und dann hat sie mich angeguckt, wie ich das meine. Ja, ich will Trainer werden. So, und vorher habe ich gesagt, werde ich Fußballer. Und dann sagte sie dann mal, ja, wenn du Fußballer wärst, lerne ich die Regeln. Weil damals Profifußball gab es ja in dem Sinne nicht. Den gab es, nannte sich anders. Deswegen habe ich relativ früh gewusst, dass ich gerne im Sport bleiben will. Mein Traum war immer Trainer zu werden, gar nicht. Ich habe mich jetzt nicht als Talent gesehen, habe gesagt, ich schaffe es Richtung Oberliga oder Richtung zweite DDR-Liga, was nachher auch alles dann auch funktioniert hat, aber das war damals nicht abzusehen. Aber das, was ich immer werden wollte, war wirklich Trainer, warum auch immer.
Und das schon so früh?
Sehr früh, ja. Mhm. Ich habe meinen ersten Trainerschein mit 18 gemacht und habe das eigentlich immer verfolgt, aber auch nie mit dem, wie soll ich sagen, mit dem Bewusstsein, dass es wirklich wird. Das war ein Wunsch, das war ein Traum. Aber ob es klappt und gelingt, war ja nicht klar. Deswegen.
Mhm. Inwieweit waren deine Eltern begeistert, als es dann mit dem Fußball so richtig ernst wurde?
Jetzt musst du mir sagen, was du meinst mit richtig ernst. Weil ernst war es, seitdem ich mit meinem 7. Lebensjahr war Fußball ernst. Mhm. Und es wurde auch alles danach ausgerichtet. Also es war nicht so, dass wenn wir Kaffee trinken bei Oma waren, dass das Priorität hatte. Sondern es gab dann wirklich dieses Fußballspiel und danach war Oma und nicht vorher. Mhm. Das ist, ich glaube, heute ein ganz großer Unterschied, weil es heute eingeredet wird, dass das wichtig ist. So, und für mich war wichtig, Fußball zu machen. Für mich gab es nicht, dass wir gesagt haben, wir fahren in Urlaub, wenn Training oder Trainingslager war, sondern da wurde Urlaub gemacht, wenn eben Training und Trainingslager nicht war, wenn sich das nicht überschnitten hat. Und da waren meine Eltern, also in der Ernsthaftigkeit waren sie immer dabei. Ich glaube, es gab eine ganz kurze Phase, wo ich vielleicht 1-2 Wochen mal nicht zum Training gegangen bin. Die ist dann aber auch schnell wieder weg gewesen. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wann die war. So, und die Ernsthaftigkeit dabei war immer, als ich bin mit 17 oder bin mit 16 damals nach Schwerin, habe dann nur ein Jahr, heute nennt sich das A-Jugend, nur ein Jahr A-Jugend gespielt, war dann gleich im Männerbereich, habe das Glück gehabt, dann auch gleich zumindest im ersten halben Jahr eine wirklich gute Leistung zu bringen und dabei zu sein. Habe also mit 17 in der zweiten DDR-Liga gespielt und dann kam die Wende und dann war alles vorbei. So, und dann bin ich nach Aurich in die Oberliga und habe auch 4-mal die Woche trainiert, bin um 6 Uhr raus, habe dann nochmal eine Umschulung als Kfz-Mechaniker gemacht, habe bis 17 Uhr gearbeitet, bin dann mit dem Auto von Norden nach Aurich gefahren, das waren 30 Kilometer, sodass wir 18, 18.30 Uhr trainieren konnten und das auch 4-mal die Woche und Wochenende unterwegs. Also die Ernsthaftigkeit Fußball, die hat nichts mit Bundesliga oder zweiter Bundesliga zu tun für mich, sondern die habe ich immer gehabt und deswegen war meinen Eltern das eigentlich nicht egal. Die haben sich natürlich auch über die Erfolge gefreut, aber die wussten eigentlich, dass ich das ganze Leben mit Fußball was zu tun haben werde.
Da habe ich natürlich noch einige Fragen zu diesem Weg. Wie war es eigentlich zu DDR-Zeiten? Fehlten im Training Dinge, die es nicht gab? Also ich könnte mir vorstellen, irgendwie die richtigen Turnschuhe oder Fußballschuhe. Gab es da irgendeinen Mangel?
Nein, nicht bei uns. Also nicht bei meinem Verein. Wir hatten immer Fußballschuhe, wir hatten immer Torwarthandschuhe. Wir hatten nicht wie heute, dass ein Torwart nach einer Woche die Torwarthandschuhe wechselt. Also so eine Torwarthandschuhe, die ich bekommen hatte, die mussten dann schon ein Jahr halten. Dementsprechend sahen sie auch aus. Also ich hatte keinen Mangel an aber bei uns haben die Turnschuhe auch 2 Jahre gehalten. Die Fußballschuhe haben auch ein Jahr oder 2 Jahre gehalten, außer sie wurden vielleicht zu klein im Wachstum. Aber sonst hat das alles gehalten. Ich habe auch keinen in meiner Mannschaft gehabt, der keine Fußballschuhe oder Turnschuhe hatte. Da gab es keine Probleme.
Okay, aber hatte das damit mit der Professionalität, die ihr dann schon erreicht hatte, zu tun oder war das einfach bei jedem Verein so?
Nee, das weiß ich nicht, ich kann es ja nur von mir aus sagen. Also ich finde es schwierig zu sagen, was war, aber ich habe ja auch gegen andere gespielt, die jetzt nicht aus dem TZ waren und weiß ich was alles, die haben auch mal alle Fußballschuhe angehabt. Wir haben vielleicht nicht, also damals gab es ja auch nicht, also ich glaube, wir dürfen das nicht mit dem vergleichen, was heute ist. Mhm. Ne? Also dieser Anspruch von Firmen, ich sag mal, 27 verschiedene Fußballschuhe rauszubringen, den gab es damals nicht. Da gab es 2-3 Modelle, ja, und die haben dann auch funktioniert. Da gab es selbst von Adidas und Puma nur 2-3 Modelle und auch nur eine Farbe. Ja. Ja, also so, das war auch noch eine andere Zeit und die waren alle toll. Und heute ist das, glaube ich, eher dann nochmal Marketing, Verkaufen und weiß ich was alles. Deswegen haben wir verschiedene Arten von Schuhen. Aber alles, was ich brauchte zum Fußball, und da kann ich auch nur von mir reden, war da. Und ich habe auch keinen gesehen, der barfuß bei uns gespielt hat und auch nicht bei den Gegnern.
Du hast es selber schon erwähnt, mit 16 hast du eine Ausbildung zum Instandhaltungsmechaniker gemacht. Warum gerade das?
Weil ich mir gar keine Gedanken gemacht habe, weil das war ein Beruf, den konnte ich in Schwerin machen. Und in Schwerin war es nicht wichtig, diese Berufsausbildung zu machen als Instandhaltungsmechaniker, sondern da konnte ich Fußball spielen. Und da konnte ich unter Leistungsbedingungen Fußball spielen. Ich konnte mit 16 in Rostock unter Leistungsbedingungen spielen. Das bedeutet, wir haben 4 bis 5 Mal die Woche trainiert, hatten Trainingslager, hatten solche Dinge. Das war dann mit 16 vorbei. Und dann habe ich die Möglichkeit, nach Schwerin zu gehen, wo es die gleichen Trainingsbedingungen gab, wo es damals ein Zweitligist gab mit Dynamo Schwerin. Und dementsprechend hatten wir ja auch damals die Oberliga, die Jugendoberliga, und das Gleiche gab es in der zweiten Liga, dass wir eigentlich immer auf diesem Niveau dann auch gespielt haben. Jeder Zweitligist hat eine Jugendmannschaft gehabt, jeder Erstligist hat bei uns eine Jugendmannschaft gehabt, die gegeneinander gespielt haben, auch im Wettkampf. Und das war der große Vorteil. Ich hatte wieder 4-mal Training, ich konnte also meinen Leistungssport weitermachen. Und deswegen habe ich mich damals entschieden, nach Schwerin zu gehen. Und wenn es ein anderer Beruf gewesen wäre, hätte ich einen anderen Beruf genommen. Also ich habe nicht den Beruf gewählt, sondern ich habe einfach eine Ausbildung gewählt und habe dann natürlich auch relativ schnell gemerkt, ich habe sie abgeschlossen, aber das war es dann noch.
Und wo kannst du dich da heute noch einbringen? Also ich glaube, das ist ja so ein Around-Job gewesen, also so eine Art Hausmeister.
Ja, so kann man es auch sagen. Hausmeister hat noch keiner gesagt, aber das ist dann eher wirklich, stimmt, eigentlich ist es ein Hausmeister für Maschinen.
Und kannst du da heute noch was von anwenden?
Nein, gar nicht.
Was reparieren?
Nein, gar nicht. Also ich bin handwerklich überhaupt nicht, also gar nicht. Ich bin froh, dass ich viele Leute kenne, die es können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, das ist dann auch schon wieder, wo ich dann sage, ne, ich weiß, was ich kann, aber Handwerk kann ich nicht. Mhm. Ich habe ja auch Kfz-Mechaniker gelernt und gedacht, das wäre...
Das war später, ja. Kommen wir noch zu.
Genau, das wäre der Beruf. Mhm. Und habe dann auch gemerkt, das ist gar nichts für mich. Ich wäre dann eher ein Autoverkäufer geworden, sagen wir mal so. Also deswegen, Instandhaltungsmechaniker war ein Beruf, der mich dem Fußball nahegebracht hat.
Und Mittel zum Zweck.
Wirklich Mittel zum Zweck, ja. Aber es war auch klar, dass ich nie in diesem Beruf arbeiten werde.
Und hast du da während deiner Ausbildung mitbekommen, dass es in den Jahren, wir reden ja jetzt von 1987, 88, ne?
88.
Ja, ich meine, da fehlt es ja wirklich an allen Ecken und Enden. Und wenn man dann so einen Beruf hat, dann wird einem das doch spätestens da bewusst als Kind oder Jugendlicher dann, dass es vielleicht nicht alles so rund läuft, wie es sollte, oder? Hast du da so noch Erinnerungen dran?
Also erstens im Nachhinein ja, aber nicht während der Zeit. Also ich finde es immer interessant, dass Leute dann von außen dir erklären, naja, was habt ihr da mitgekriegt? Ja, das ist ein bisschen klugscheißerisch. Das ist so ein bisschen, wo ich sage, nee, warum?
Aber
also
man reflektiert vielleicht heute
reflektiert, ja, aber reflektiert, ne? Über Jahre, nicht mit 19, mit 18, 19. Ne? Da war Mangel war da, aber das hatte ich nicht Mangel genannt. Das war halt nicht da, das war halt eine Normalität. Ja, heute tun wir so, als wenn wir alle gewusst hätten, was schief läuft oder weiß ich was. So, und deswegen, also ich find's dann immer ein bisschen, wie soll man sagen, mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also ich habe mich später mit vielen Sachen auseinandergesetzt, habe später mir Gedanken darüber gemacht, ob es wirklich alles so war, wie es dann von außen erzählt wurde und weiß ich was alles. Und das ist, ich glaube, das kommt mit der Zeit.
Es wurde viel von außen erzählt.
Ja, aber ist ja wie, ich vergleiche das immer mit meinem Job. Die nicht in der Verantwortung sind, die nicht dabei sind, die glauben, dass sie es können. Und die glauben auch, dass sie es wissen. Und das ist dann immer schwierig zu wissen, ohne zu wissen. Und deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück, versuche einfach zu reflektieren, was war. Aus meiner Sicht bleibe ich dabei. Ich habe eine schöne Zeit gehabt, ich habe eine wütende Zeit gehabt. Und dann gerade in der Wendezeit war natürlich vieles neu. Und ich war einer vielleicht von denen, also ich bin nicht auf die Straße gelaufen, habe keine Kerze angeschrien, habe nicht, wir sind das Volk und ihr nicht, unseren Quatsch, also nicht Quatsch, ja, sondern ich habe eigentlich Angst gehabt vor dem, was kommt. So. Aber, und auch das war ganz interessant, Jungs, mit denen ich gelernt habe, die kamen wieder, die waren aus Schwed, die haben dann natürlich mit der Wende, gab es natürlich auch ein paar Veränderungen in unseren Gehirnzellen, und dann fingen sie mal an, mir zu erklären, was alles kommt. Und habe ich gesagt, ihr habt alle ein Problem, ich spiele Fußball. Und Fußball ist in dem anderen Land eine ganz gefragte Geschichte. Das heißt, wenn ihr alle arbeitslos seid, werde ich weiter im Fußball sein und werde was erreichen. Oh, große Klappe, klar.
War hart.
Ja, ich bin, glaube ich, keiner, der zurückgewichen hat. So, und dann habe ich irgendwann mal bei Hansa Rostock gespielt. Da haben wir ein Freundschaftsspiel bei PCK Schwedt gehabt. Und dann kamen die Jungs zu mir und haben gesagt, ja, du hast recht, Herr Bommi. Wir sind jetzt arbeitslos und du spielst erste Bundesliga. So, und das sind so die kleinen Geschichten, die kommen. Aber keine Sorge, auch die haben alle Arbeit, auch die sind alle erwachsen geworden und wir auch. Und sehen viele Sachen, die damals waren, die heute waren, glaube ich, alle differenzierter. Und auch da hatte ich eine sehr, sehr schöne Zeit in Schwerin.
Hast du denn erstmal wollte ich noch wissen, hast du denn zu DDR-Zeiten auch Ostmusik gehört?
Ja, City, Karat, Brummi, genau.
Ja. Ralf Borsi.
Ja, ja, und wir können gerne ein paar Lieder anschauen. Ich glaube, die meisten kann ich sogar mitsingen. Ute Freudenberg, ja, Jugendliebe kann ich in- und auswendig singen. Also es gibt ganz, ganz viele Songs, die für mich heute noch wunderschön sind, wenn sie kommen.
Und bist du auch mal zu Konzerten gegangen in Rostock? War da was los?
Erst später. Also zu den Pudis war ich mal, bei Karat war ich mal, aber danach war ja auch erstmal, haben wir ja auch das alles erstmal in die Schublade gepackt und haben gesagt, ist nicht gut. Später kam es wieder. Ja, später haben wir uns unsere Musik angehört. Ja, Schwanenkönig, über Siebenbrücken und was wir alles hatten.
Da wird man ganz emotional, ne?
Ja, Berluck.
Geht dir das auch so?
Ja, das ist dann so. Berluck, eine Rostocker Band. Also, ja,
kenne ich, natürlich.
Ja, wir beide kennen sie, aber ich glaube, viele Namen kennen nur wir beide. Ja, nein, habe ich gerne gehört, habe es auch gerne mitgehört. Und läuft heute auch noch bei mir. Also ist jetzt nicht von früher, sondern läuft bei mir, ich glaube, heute sogar mehr als früher.
Aber ist es nicht schade, dass das eben nur der eine Teil hört? Der andere interessiert sich nicht dafür. Umgedreht haben wir uns ja alle für die Musik im Westen natürlich sehr interessiert, weil wir es nicht haben konnten.
Ja, aber ich sehe das nicht dramatisch. Also ich sehe das, wie gesagt.
Ja, ich würde den Ostbands ehrlich gesagt ein größeres Publikum wünschen.
Ja,
sagen wir es mal so.
Ja, das können wir ja gerne wünschen, aber ich bin mir relativ sicher, dass
das
wenn sie,
hin.
Na, ich glaube, wenn das jetzt alles heute entstanden wäre, dann hätten diese gleichen Gruppen Erfolg,
ja,
weil sie was konnten. Und das, was wir ja immer hatten, das verkennen viele, das waren keine Hobbymusiker, sondern die hatten wirklich eine Musikausbildung, die hatten eine instrumentale Ausbildung, die haben eine Gesangsausbildung, die waren alle studiert, übrigens unsere Trainer auch alle an der DFK, ja, und nicht irgendwie nebenbei. Ja, und die DFK ist immer noch die erfolgreichste Sportschule. Ich bin mir relativ sicher, dass wir mehr Olympiasieger und Weltmeister haben als Köln. Aber will da keinem zu nahe treten.
In der DFK hatte ich nur gelegentlich mal Wettkämpfe. Ich habe ja bis 1984 habe ich rhythmische Sportgymnastik trainiert. Und ich möchte betonen, dass ich auch mit 12 zweimal Bezirksmeisterin war.
Perfekt, ich war dreimal Kreismeister im Ringen für Anfänger. Also auch das habe ich mal geschafft.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, klar.
Ja.
Hilft wahrscheinlich heute noch manchmal.
Ja, ich letztlich mehr, jetzt bin ich froh, wenn ich stehen bleibe.
Ja. Du hast schon ein bisschen angedeutet. Also, welche Erinnerungen hast du an die Wendezeit? Also 1989. Also, wie war das in Rostock spürbar? Ich war ja nun in Leipzig. Dass ich doch was Großes verändern würde.
Also erstens war Leipzig weit weg für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat es natürlich dann irgendwann mal mitgekriegt. Rostock war sehr ruhig in dem Ganzen. Ich glaube, Rostock habe ich auch nur einmal gesehen, dass die Leute auf der Straße waren. Also man muss aber auch sagen, dass ich während der Zeit von Montag an bis Freitag eigentlich in Schwerin war, weil ich Fußball gespielt habe. Dann war ich Wochenende mit dem Fußball unterwegs. Natürlich hat man sich Gedanken gemacht über das, was ging. Bin mir relativ sicher, ich war im Lehrlingswohnheim und dass meine Jungs, über die ich gerade gesprochen habe, waren dann auch in der Kirche, waren dann auch montags in Schwerin unterwegs. Das ging für mich.
Joachim Gauck war ja da.
Ja, das kann sein. Also damit habe ich mich aber wirklich nicht auseinandergesetzt. Also wie gesagt, ich war dann vielleicht jemand, der an die DDR länger geglaubt hat als viele andere. Und dann ging das natürlich alles relativ schnell. Und auch da wieder so eine lustige Anekdote, ne, aus Spät nach West-Berlin war relativ schnell. Als die Grenze auf war, waren sie alle einen Tag später da. Das Erste, was sie gemacht haben, waren sich Turnschuh kaufen und zwei Tage später waren sie im Arsch, weil sie gerissen waren. Also gibt ganz, ganz viele lustige Geschichten damit. Aber ich habe es als eine sehr, sehr, und das auch im Nachhinein als eine sehr, sehr spannende Zeit erlebt, aber war für mich eher beängstigend. Also für mich war es eher beängstigend und nicht, wir gehen jetzt in was Neues und Aufbruchstimmung und sowas alles, sondern für mich war das eher okay, in welche ganze Richtung geht das. Mhm. Und deswegen zum Glück aus meiner Richtung, glaube ich, viel, viel Positives.
Naja, ist ja auch verständlich. Ich meine, du hattest einen Weg eingeschlagen. Und war die Angst darin begründet, dass man sozusagen als Ostspieler da ein bisschen hinten runterfällt, dass einen keiner entdeckt, dass einen keiner sieht?
Nee, gar nicht. Also darum ging es nicht. Es war wirklich eine reine, was passiert? Also nochmal, wenn ich von behütet rede, dann rede ich von behütet. Mhm. So, und das, was klar war, ist, dass es eine Arbeitslosigkeit geben wird, dass viele Sachen umgemodelt werden. Wir wissen nicht, was mit den Vereinen passiert. Wir wissen nicht, also ich kann dir nochmal das Beispiel nennen, das, was ich gelernt habe als Instandhaltungsmechaniker, diesen Beruf gab es im Westen gar nicht. Da, wo ich gelernt habe, war das Erste, was war, es wurden alle entlassen. So, also das war mal das Erste, was kam. So, das heißt, es gibt ja... Das ist ja nicht, dass wir gesagt haben, toll, und wir kriegen alle Blumen. Und ne? Das ist dann schnell in der Anfangszeit dann natürlich auch schnell gekippt. So, und deswegen gab es eher die Gedankenwelt, wo geht's hin? Deswegen habe ich ja relativ schnell, was muss man auch sagen, Dynamo Schwerin, nach der Wende gab es nicht mehr. Das wurde dann umgemodelt auf PSV Schwerin. Das war dann immer noch der Polizei angehörig. Das war auch der Grund, warum ich dann als Polizist dann auch übernommen wurde. Also das sind ja Sachen, die vergisst man dann heute.
Weil ja? Der Verein mit der Polizei sozusagen...
Dynamo war von der Polizei geführt und die Polizei, die wurde aufgelöst. Es gab dann eine andere Polizei und damit war dieser Verein nicht mehr da. Also ich habe mit 17 zweite DDR-Liga gespielt, habe am 3. Oktober, am Tag der Wende, noch ein internationales Spiel, eins der zwei Spiele bei Austria Wien, gemacht, deswegen weiß ich immer noch, was am Tag der Einheit war. Und danach existierte dieser Verein nicht mehr. So, und das sind ja alles Dinge, die sind ja nicht mir passiert, sondern uns allen. Ja, und dann weißt du da gar nicht, wo du stehst. Und dann kam dann irgendwann mal ein Angebot aus Aurich, wo es dann darum geht, eine neue Berufsausbildung zu machen. Polizist wollte ich nicht werden. Und deswegen wollte ich auch nicht bleiben und deswegen habe ich mich nochmal entschieden, eine Umschulung zu machen. Aber nicht mit dem Gedankengang, Fußball zu machen, sondern weil ich mir erstmal wieder ein Leben aufbauen musste. Und ich wusste gar nicht, wo es hingeht. Weil von behütet auf, das ist wirklich ins kalte Wasser schmeißen. Mhm. Und dann bin ich 3 Jahre und das war eine sehr, sehr schöne Zeit in Aurich. Das wusstest du aber nicht, als du dahin bist. Mhm. Da sind wir mit 10 Ossis hin. Ich glaube, jeder, der da hingegangen ist von uns, wusste nicht, was er tut. Aber einer meiner besten Freunde ist Steuerberater, hat mehrere Steuerbüros. Ein zweiter ist Autoverkäufer bei Mercedes. Ein nächster hat bei der Allianz Versicherungen bis ins Rentenalter gemacht und so weiter. Aber als wir da hingegangen sind, wussten wir nicht, was geht, wussten wir nicht, was passiert. Und ich glaube, das verkennen immer die Leute. Mhm. Heute tun sie mal alles so, als wenn das ein normaler Weg ist. Das hat schon viel mit Ängsten zu tun gehabt. Einfach mal... von behütet auf, jetzt geh mal und geh mal alleine. Mhm. So, ohne dass du weißt, und das muss man ja auch sagen, das war für uns ja ein neues Land. Es war ja nicht, ich sag mal, ich fahre von Rostock wie heute nach Hamburg, sondern für mich war das, ich komme in eine neue Gesellschaftsform, in ein neues System. Land, in ein neues System. Und ich würde mal sagen, im Nachhinein tolle Erfahrung, tolle Zeit, tolle Leute kennengelernt, nichts missend, aber... Zu dem Zeitpunkt hat man sich, glaube ich, ein paar mehr Gedanken gemacht. Mhm. Oder andere.
Ich habe ja zu DDR-Zeiten, also 87 bis 89, eine Ausbildung im Hotel gemacht und habe dann in einer Tagesbar gearbeitet, also in der Wendezeit. Und auch das gehört ja dazu. Ich meine, als die Währungsunion kam, wollte keiner mehr, wie ich immer so schön sage, ein Glas Bier für Westmark in der Kneipe trinken. Die Kneipen waren erstmal alle leer. Und auch meine zum Beispiel hat es dann eben auch nicht geschafft. Ne? Also selbst da, also als in einer Bar als Kellnerin oder was arbeitend oder als Koch, selbst da hat man einen Job verloren. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Dass es so war.
Ne, vor allem, das wird auch dann verklärt. Mhm. Das ist dann so, wo man sagt, ey Leute, ihr habt die Leute aus ihrem Leben gerissen, aus ihrem festen Leben. Die haben von Aufbruch, die haben von Spanien geträumt, die haben von Mallorca geträumt, die haben von Frankreich geträumt. Spanien ist, ne, Mallorca weiß ich. Ne? Ne? No, die haben davon geträumt, Freiheit zu haben. So, und dann kommt am Ende raus, dass Freiheit natürlich auch bezahlt werden muss.
Ja.
Also da gab es, glaube ich, schon ein paar, dass du dich mal einmal auf den Arsch gesetzt hast und gesagt hast, okay, was habe ich denn hier gemacht? So, und trotzdem muss man ja sagen, dass wir eine aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht haben. Das ist, ich glaube, für, ich würde mal sagen, 80% der Menschen, 90% der Menschen eine schönere Zeit wurde. Wir hatten den Mangel nicht mehr und so weiter. Absolut. Und trotzdem ist doch auch klar, dass es, das haben wir, glaube ich, auch alle gelernt, es gibt nichts umsonst.
Mhm. Genau, ich wollte noch eine Frage stellen zu dieser Wendezeit. Also ich habe gerade gestern oder vorgestern noch mal den Film Nahschuss gesehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da geht es um die letzte vollstreckte Todesstrafe in der DDR. Das war in Leipzig 1981.
Kenne ich gar nicht.
Genau, das ist verfilmt worden. Und da ist so die Geschichte so erzählt, dass der für die Stasi dann rekrutiert wurde und auch das gar nicht anders konnte, der musste also Fußball spionieren. Mhm. So. Und da war also in dieser Geschichte war also ein Fußballspieler in der BRD geblieben bei einem Spiel und sollte nun zurückgeholt werden. So. Kennst du irgendwelche Stasi-Geschichten rund um den Fußball in Rostock oder ist dir selber irgendwas begegnet?
Also mir persönlich nicht. Ich muss aber auch sagen, vielleicht war ich auch ein bisschen jung. Mhm. Also ich sag mal, ich habe ja nie richtig im DDR-System Fußball gespielt. Also ich habe im Jugendfußball gespielt. Mhm. Da bin ich mir relativ sicher,
dass... Oder dass Trainer abgehauen sind oder so?
Nein,
in dieser
nein, gar nicht. Das Einzige, was wir dann mal mitgekriegt haben in Rostock, war dann Axel Kruse. Der einen Tag später, das habe ich natürlich dann auch über Rostock mitgekriegt, weil da natürlich viele Jungs dabei waren.
Ich kenne den Fall nicht, sag mal, wer ist das?
Axel ist dann, wie soll man sagen, er war dann beim Intertoto Cup in Schweden, glaube ich, war das. Und dann sind sie spazieren gegangen und er ist um die Ecke gegangen, ist ins Taxi gestiegen und dann in die Fähre. Und einen Tag später hat er aus West-Berlin gewunken und war in der Bild am Sonntag. So würde ich es mal beschreiben. Mhm, war natürlich okay. Für die Jungs, die dabei waren, war es vielleicht nicht ganz so eine einfache Zeit, weil es natürlich viele Befragungen gab. Und auch viele Sachen. Das ist das Einzige, wo ich einfach sagen kann, das habe ich dann mal wirklich auch mitgekriegt, auch mich mit dem einen oder anderen unterhalten. Aber sonst ist das, was wir dann auch mitbekommen haben, wenn Fußballer aus Dresden dann nach dem Uerdingen-Spiel da geblieben sind oder vom BFC Dynamo. Falco Götz, den ich ja dann auch nochmal kennengelernt habe, der dann in Leverkusen gespielt hat. Das waren dann
das
so
Dinge. Das sagt mir auch was.
Genau, das waren so Dinge, die dann abgehauen sind. Aber das war dann nie Thema. Mhm. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Und so, also eher sowas mitgekriegt wie alle anderen auch.
Mhm. Und wie hat sich's dann, also wie hast du übrigens den Mauerfall selber erlebt? Wie war der Tag für dich? Welche Erinnerungen hast du daran?
Kann ich gar nicht. Also ich kann es nur so weit sagen, dass das für mich einfach war, okay, jetzt ist die Mauer hoch, was machen wir denn jetzt? Also wirklich, was machen wir
denn
jetzt?
Wolltest du nach Berlin oder?
Nein. Das habe ich ja gerade erzählt, meine Kumpels sind alle los und sofort und aus Schwedt und dann alle bunte Lichter und dann am Dienstag in der Schule erzählt und was das alles toll war und weiß ich was alles. Und 3 Tage später waren die Turnschuhe kaputt. Also das ist dann halt auch ein bisschen Pech gewesen. Und ich bin dann wirklich erst am 28. Dezember bin ich von Rostock nach Lübeck gefahren. Mhm. Und das auch wirklich nur, um die 100 D-Mark zu holen. Und das Erste, was mir begegnet ist, dass jemand mit dem Koffer auf mich zukam und ein Buch mir zeigen wollte und wollte mich dann zu den Zeugen Jehovas holen. Und dann habe ich mir gesagt, du sei mal nicht böse. Also soweit bin ich jetzt noch nicht.
Auch Neuland für uns.
Das ist wirklich, ne? Neuland gewesen. Also eine gewisse Bekehrung. Und dann guckst du ihn an und sagst, ich bin jetzt wirklich der falsche Ansprechpartner, geh mal einen Schritt weiter. Hab dann die 100 D-Mark geholt und bin dann auch, glaube ich, relativ zügig nach einer Stunde schon wieder Richtung Rostock zurückgefahren.
Und wie haben sich jetzt so konkret die ersten Monate nach dem Mauerfall und nach der Wende, was war da los in so einem Verein? Also ich kann mir vorstellen, da muss es doch drunter und drüber gegangen sein oder vielleicht hat sich auch erstmal gar keiner interessiert.
Nee, gar nicht. Der Spielbetrieb ging weiter. Es war dann halt nicht mehr Dynamo Schwerin, sondern PSV Schwerin. Heute gibt es dann wieder Dynamo Schwerin, weil die Jungs ja jetzt dann wieder den Verein neu gegründet haben, aber auch schon jetzt vor 10 oder 12 Jahren. Ich hoffe, dass ich da richtig liege. Und deswegen, aber der Spielbetrieb ging weiter. Es war einfach klar, es war dann halt nicht mehr der bezahlte Beruf. Es ging dann eher darum, die meisten von uns waren dann ja auch bei der Polizei angestellt, blieben dann bei der Polizei. Dann gab es die ersten Lehrgänge über die Polizei.
Du bist dann Streife gegangen im Schweriner Bahnhof.
Genau, ich war dann bei der Bahnpolizei, weil wir natürlich versetzt wurden. Ich hatte gar keine Ahnung von dem, was ich da mache und wie ich das mache. Ich bin mir relativ sicher, dass ich mit zwei anderen Kumpels, die ersten in der Bereitschaftspolizei Schwerin waren, die dann neu gegründet wurde. Da waren wir eine der ersten, die da waren. Das wurde dann auch alles zusammengeholt, ABVs und was da alles war. Und dann wurde da erstmal relativ schnell so eine Bereitschaftspolizei aufgebaut. Da gab es dann auch den einen oder anderen Einsatz in Rostock gegen Leipzig, gegen Dresden oder Hansa gegen. So, da waren wir mit der Polizei da.
Das war dann die falsche Perspektive für dich.
Ich habe einfach gemerkt, ich war mir relativ sicher, dass ich nicht bei der Bereitschaftspolizei bleiben möchte. Es war jetzt noch nicht klar, dass ich von der Polizei weg will. Das, was man noch sagen muss, ich war 19. Also, und dass du mit 19 bei der Polizei bist, das ging ja eher über die Wände. Das ist ja heute völlig undenkbar. Da ist ja auch eine dreijährige Ausbildung dabei und sowas alles. Also das war dann schon eine wilde Zeit. Und ich glaube, ich hätte sehr, sehr viel noch lernen müssen, überhaupt begreifen zu können, was Polizei bedeutet. Auch das muss man sagen. Aber auch da war mir klar, wenn ich da bleibe, dann bestimmt nicht bei der Bereitschaftspolizei, dann hätte ich wirklich was versucht, wie soll ich sagen, was eine andere körperliche Anstrengung hätte. Da hätte ich mich dann schon mit anderen Sachen beschäftigt. Aber ich war mir relativ klar, dass das nicht so in meinem Kopf war, Polizist zu werden.
Wie ist deine Familie durch die Wendezeit gekommen? Gab es auch diese flächendeckenden beruflichen Brüche in der Familie, Jobverlust, Sorgen?
Also mein Vater hat seinen Job verloren gehabt, ist dann aber auch relativ schnell in die Selbstständigkeit gegangen.
Was hatte er zu DDR-Zeiten?
Angestellter. Ja. So, und meine Mutter hat das Glück gehabt, die hat im Zentrum Warenhaus gearbeitet. Das wurde dann Kaufland. Wurde dann Kaufland?
Kaufhof wahrscheinlich.
Kaufhof, nicht Kaufland. Kaufland gab es nicht, Kaufhof. Oh, ganz wichtig. Ja. Und sie hat am Ende, von ihrem ersten Tag bis Ende, war sie dann, also schon zu DDR-Zeiten, Zentrum Warenhaus in Rostock. Und ich würde mal sagen, 45 Jahre in dem gleichen Betrieb gearbeitet, war dann im Betriebsrat, hat das Glück gehabt, nie arbeitslos zu sein und war eigentlich immer als Verkäuferin.
Das ist auch relativ ungewöhnlich.
Gut aufgestellt, ja, aber sie wollte doch nie was anderes machen. Das war natürlich auch Glück in gewissen Phasen für die Familie, aber am Ende haben wir, ich würde mal sagen, wir haben dann unseren Hintern hochgekriegt. Wie gesagt, mein Vater war dann lange im Tourismus unterwegs, hat Reisebusse organisiert und Hotels organisiert, Mecklenburg-Vorpommern und sowas alles. Also es ging dann immer irgendwie weiter, aber ich glaube, das haben viele erlebt.
Hast du ja bestimmt auch im Umfeld zumindest mitbekommen.
Ganz viele, ja, aber am Ende muss man sagen, es war jetzt nie, also am Ende hat sich das mit der Zeit reguliert, alle haben ihren Job gehabt, alle haben weitergemacht und ich habe jetzt keine großen Schicksale im Negativen, von denen ich berichten könnte.
Du hast es vorhin schon angedeutet, also nach Schwerin bist du dann nach Aurich gegangen. Ich musste auch erstmal googeln, wo das ist. Meine ostfriesische Freundin wird jetzt lachen. Also es ist die zweitgrößte Stadt in Ostfriesland.
Und genau im Zentrum.
Genau. Wie tickten die Uhren dort Anfang der 90er?
Ruhiger, aber absolut toll. Also wir wurden super aufgenommen. Also wie gesagt, wir waren ja 10, 11 und wir wurden ja auch mit Skepsis begrüßt. Das ist ja, wenn du da 10 Ossis kommt und da muss man ja auch sagen, die ersten Ossis, die rüber sind, die den Goldenen Westen erobern wollten, haben auch vergessen, dass man da arbeiten muss, dass man nichts umsonst kriegt. Das heißt, sie haben nicht gleich das beste Bild von uns gehabt. Und dann kamen wir und wir waren alles ausgebildet, wirklich gut ausgebildete Fußballer, haben dann unseren Job gut gemacht und haben relativ schnell eine gute Anerkennung da gehabt, haben einen Stammtisch gehabt, haben viel miteinander gemacht. War eine sehr, sehr spannende Zeit, eine sehr schöne Zeit und deswegen. Und Aurich ist eine sehr, sehr schöne kleine Stadt, eine sehr lebenswerte Stadt und viele von denen, mit denen ich damals hin bin, wohnen heute noch und leben heute noch in Ostfriesland, in Aurich und
du hast also noch Kontakt?
Ja, und sind immer noch sehr glücklich da.
Und also das war ja dann auch, wie muss ich mir das vorstellen, Amateurprofi oder wie war das? Nee,
das war Amateurfußball.
Genau, und deswegen hast du dann eben auch noch eine Umschulung zum
Kfz-Mechaniker.
Ja, was ja nicht, wie du schon gesagt hast, Autos kannst du jetzt nicht reparieren. aber du hast den Verkäufer in dir entdeckt, das fand ich auch spannend, weil ich meine, zu DDR-Zeiten, dadurch, dass ja von allem war ja Mangel, also man musste ja eigentlich nicht verkaufen, also wie man sich so einen Autoverkäufer vorstellt. Was war da dein größtes Talent?
Na, witzigerweise war ich dann, also Kfz-Mechaniker war nicht das Richtige. Ich hatte auch den Gedankengang, Kfz-Mechaniker zu machen, damit ich weiß, wie Autos funktionieren, um dann, wir hatten ja immer die Vorstellung, du musst das machen, um dann zu wachsen. Irgendwann hast du mitgekriegt, als ich dann in der Klasse war mit den Automechanikern, ich dachte, alles klar, also das ist jetzt hier nicht ganz so meine Geschichte. Und deswegen war mir immer klar, dass ich gerne einen Autoverkauf wollte. Ich war mir auch relativ klar, ich glaube, wie man hört, kann ich ganz gut reden. Kann dann, glaube ich, auch ganz gut überzeugen, dass ich eher so in die Richtung gegangen bin. Und bin dann auch nach dem Abschluss der Lehre, habe ich dann auch einen Moment im Autohaus gearbeitet, im Autoverkauf. Natürlich nicht als Verkäufer in dem Sinne, sondern eher als jemand, der das anlernt. Bin mir relativ sicher, dass ich mich nicht so blöd angestellt habe.
Hast gut verdient.
Nee, gar nicht. Das war, damals gab es noch nicht.
Gab es keine Prämien dann?
Na, aber ich war kein Autoverkäufer, sondern ich habe versucht, da reinzukommen. Deswegen, aber ich bin mir relativ sicher, das wäre dann eher mein Job gewesen. Und deswegen habe ich dann auch den Job dann irgendwann mal nicht mehr gemacht, weil ich entlassen wurde. Mein Chef wurde entlassen oder wurde ausgetauscht. Damit wurden dann, wie sagt man immer so schön, heute fallen dann noch mehr Köpfe. Und deswegen war ich dann auch relativ schnell entlassen und habe das Glück gehabt, in einem Sportladen arbeiten zu dürfen und habe dann sogar Schuhverkäufer gemacht, habe ich immer gesagt. Und konnte, glaube ich, auch ganz gut Klamotten am Mann bringen.
Mhm. Also du hast immer ein Backup.
Bisher habe ich immer das Glück gehabt, ein Backup zu finden, sagen wir so. Ob es immer ist, weiß ich nicht, aber ich habe es zumindest gefunden.
1994 bist du ja dann als Profifußballer zurück nach Rostock. Also muss mich korrigieren, ich bin jetzt nur ein Turnierfußballgucker, das muss ich zu meiner Schande sagen.
Alles gut.
Insgesamt hast du 225 Bundesligaspiele als Spieler absolviert und dann begann deine Trainerlaufbahn, glaube ich, zuerst in Magdeburg, dann Rostock und irgendwann dann in Paderborn. Als Osttrainer, hast du gesagt, hatte ich ein Klischee. Was war das Klischee und welches Klischee hat dich am meisten genervt?
Also ich fand das gut, wie du es aufgezählt hast. Da waren noch ein paar Sachen.
Ja, korrigiert.
Nein, gar nicht. Alles gut. Die meisten wissen, glaube ich, was alles passiert ist. Das Klischee war witzigerweise, hatte ich mal die Möglichkeit dann, als die Fußballausbildung da war, Fußballlehrer, also der Weg gemacht wurde, gab es irgendwann mal, dann wirst du ja auch erstmal ins Gespräch gebracht. Das heißt, es kümmern sich Leute um dich, die dann sagen, pass auf, kümmert euch mal um den und den. Und dann hat man mich bei einem Verein im Westen ins Gespräch gebracht. Und die haben es abgelehnt mit den Worten, einen Ossi haben wir jetzt gehabt, das hat nicht funktioniert, jetzt holen wir keinen mehr. Eine Woche später gab es einen Ostverein. Und da hat man mich abgelehnt. Auch weil ich ein Ossi war, mit der Begründung, sie haben zu viele Wessis in der Mannschaft. Und da habe ich gedacht, wow, das ist interessant. Also bei den einen werde ich abgelehnt, weil es tiefer Westen ist. Und jetzt werde ich sogar bei den Ossis abgelehnt, weil sie zu viele Wessis haben. Das fand ich sehr interessant als Begründung. Hab's aber, wie soll ich sagen, einfach eher hingenommen. Und wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass beide Vereine jetzt froh wären, den Schritt damals gemacht zu haben. Mhm. Oder wenn sie ihn gemacht hätten.
Hattest du das Gefühl, dich mehr beweisen zu müssen?
Dieses Gefühl habe ich, glaube ich, mein ganzes Leben. Weil ich war nie das größte Talent, ich war nie der vorgesehen war. Ich bin aus meiner Sicht kein geheimnisvolles Buch, sondern ich bin sehr offen. Deswegen glauben Leute, dass sie wissen, was du kannst und was du nicht kannst. Das meiste, was immer kommt, ist, wenn sie meinen Werdegang betrachten, ist dann immer, das hätten wir dir nicht zugetraut. Und dann denke ich immer, ja, das ist ja richtig, ich traue es ja auch nicht allen zu. Aber die Frage ist halt, warum hast du es mir nicht zugetraut? Weil du weißt, wie ehrgeizig ich bin, weil du weißt, was ich nicht kann, weil du weißt, also, aber ich bin mir relativ sicher, dass das ganz viele Menschen hören. Dass, wenn du Erfolg hast, viele Menschen zu einem kommen und sagen, das hätte ich dir nicht zugetraut. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir auch den Weg vielleicht nicht zugetraut, wie der gekommen ist, aber ich finde es immer interessant, wenn Leute dir dann solche Dinge erzählen und sie dir das aber nicht begründen können. Ja, das ist ja wie, wenn dir Leute schreiben und das ist ja meistens positiv oder ist ja positiver, dass sie stolz auf dich sind. Und dann denke ich immer, ja, das mag ja sein, aber ich verstehe, wenn meine Kinder, meine Frau, meine Eltern, ja, meine wirklichen Freunde, wenn die das sagen, aber wenn es Leute sind, die ich vielleicht dreimal im Leben gesprochen habe oder die ich nebenbei kenne, die dir dann versuchen zu sagen, sie sind stolz auf dich, wo ich sage, Leute, also versteht mich nicht falsch, möchte ihnen jetzt so nahe treten, aber warum? Aber beweisen musste ich mich immer, beweisen muss ich mich jetzt gerade wieder, weil ich mir jetzt gerade immer wieder anhöre, was ich eher nicht kann und so weiter und so fort. Also dieses Beweisen wollen, dieses Beweisen müssen, das verfolgt mich das ganze Leben und ich finde es sogar gut, weil die meisten Leute mich unterschätzen und glauben, dass sie wissen, wie es geht.
Ist immer besser unterschätzt als überschätzt zu werden.
Ja, aber das ist doch schön, weil die meisten tun dann immer überrascht, wenn es dann doch wieder in eine andere Richtung geht. Und ich sage, Leute, lasst es doch einfach. Versucht doch Leute nicht zu, und das hat gar nichts mit mir zu tun, versucht doch nicht immer Leute zu bewerten von außen und schon gar nicht Leute, die ihr nicht kennt, nur weil ihr sie vielleicht dreimal reden gehört habt oder irgendwas interpretiert. Lasst es doch einfach. Aber es gehört vielleicht auch dazu.
Wie hast du deine Stimme gefunden, sowas zu sagen wie, ich bin Ostdeutscher durch und durch? Das war ja sicherlich nicht immer so. Oder ist das erst aus Erfahrung gewachsen?
Wie meinst du das?
Naja, also du hast ja wahrscheinlich auch aus dieser Doku, die ich anfangs, da hast du ja dich bewusst dazu entschieden, da mitzumachen und da was zu sagen. Genau. Würdest du sagen, dass du diese Stimme, das zu sagen, also und damit so offen und auch laut umzugehen, dass das erst so in dir gewachsen ist über die Jahre oder war das schon immer so?
Da ich wirklich der Meinung bin, da ich sehr stolz bin und auch stolz auf das, was ich erleben durfte, was ich gemacht habe und weiß ich was, bin ich auch stolz darauf, wo ich herkomme. Und ich finde, das kann ich durchaus sagen und ich muss es auch niemandem verheimlichen oder irgendwas, weil ja genau das mich ja ausmacht. Also das, was ich erreicht habe, wie ich es erreicht habe, habe ich es ja genau aus diesen Gründen erreicht. Ja, und nicht, weil irgendjemand, auch ich hatte das Glück, dass in vielen oder in der einen oder anderen Situation Leute da waren, die mir geholfen haben, die mich unterstützt haben, die auch an mich geglaubt haben. Das ist richtig. Aber am Ende kann dir einer die Tür öffnen, aber durchgehen musst du alleine. Und wenn du durchgegangen bist, musst du auch da bleiben. Und das habe ich als Profifußballer aus meiner Sicht besser gemacht als viele Talentierte oder mehr Talentierte, weil ich mich einfach nicht klein kriegen lassen habe, sondern weitergemacht habe, weil ich mir oft angehört habe, was ich nicht kann und trotzdem habe ich gespielt. Ja, und das Gleiche als Trainer auch. Als Trainer war mein Ziel nie Bundesliga-Trainer, sondern ich wollte Trainer machen. Aber jetzt bin ich in einer Situation, dass ich auch schon dastehe und sage, na Leute, es muss auch jemand besser sein. Und mit besser meine ich nicht erzählen, sondern mit besser meine ich dann wirklich auch auf dem Platz. Mhm. Und ich finde, das sehe ich dann auch an den Kontakten, die ich dann noch zu vielen ehemaligen Spielern habe, zu vielen Leuten habe, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gegen die ich gespielt habe und so weiter. Und da bin ich mir relativ sicher, dass ich mir da auch über einen langen Zeitraum einen gewissen Respekt erarbeitet habe. Und die wenigsten stellen sich hin und sagen, das haben wir nicht erwartet. Oder das ist überraschend für uns und sowas alles. Weil diesen Weg, den jetzt ich gegangen bin, den kann ja keiner, kannst dich ja nicht hinstellen und sagen, du gehst diesen Weg. Das ist ja Wahnsinn, geht ja nicht. So, und das geht ja, glaube ich, jedem Trainer so. Also ich bin ja, auch da bin ich keine Ausnahme. So, und ich habe jetzt das Glück, schon längere Zeit dabei zu sein und ich hoffe, dass ich es noch ganz lange bin.
Hast du eine Idee? Jetzt waren ja nun gerade 35 Jahre Wiedervereinigung und Man sieht es ja in den Analysen und ganz deutlich, dass es ja immer noch große Unterschiede gibt zwischen Ost und West, zum Beispiel in den Führungsetagen, Teilhabe und so weiter. Hast du eine Idee, wie es klappen könnte, dass Ost und West irgendwann mal wirklich auf Augenhöhe sind?
Also ich finde, wir sind auf vielen Dingen in Augenhöhe. Wir reden uns das immer nur gerne ein, dass wir es nicht sind. Ich glaube, wir haben schon viel erreicht. Ich glaube, dass man gerade jetzt bei uns im Osten leider die hört, die gerne über Sachen meckern, die gerne erklären, was alles schiefgegangen ist und weiß ich was alles. Bin mir relativ sicher, dass ich von denen noch keine Lösung gehört habe, bis auf, dass sie erzählen, was nicht geht. Aber Lösung habe ich von denen noch nicht gehört. Und das ist leider das größte Problem. Und sie sind auch die lautesten, so deutlich muss man sagen. Und leider ist Lautstärke manchmal hier mehr gefragt, als wirklich hinterfragen. Und ich glaube, das ist unser Problem. Weil wenn wir genau angucken, was in diesem langen Zeitraum alles passiert ist, dann bin ich mir relativ sicher, wenn wir uns zurücklehnen und genau betrachten, haben wir ganz, ganz viel erreicht. Wir haben ganz, ganz viel aufgebaut. Wir haben nicht alles richtig gemacht. Ob es der perfekte Weg war, bin ich fest davon überzeugt, dass es das nicht war. Aber wir sind diesen Weg gegangen. Und ich finde, wir haben aus meiner Sicht viel, viel erreicht. Wenn ich sehe, wie unsere Städte früher aussahen und wie sie jetzt aussehen. Auf jeden Fall. Wenn ich sehe, wie unser Straßennetz, was aus meiner Sicht besser ausgebaut hätte werden können und trotzdem ist was entstanden, wenn ich viele Umgehungsstraßen sehe, wenn ich sehe, was alles modernisiert wurde, was gemacht wurde, ändert es nicht daran, dass wir vielleicht vieles liegen lassen haben, weil Leute von woanders erklärt haben, wie es geht, was hier aber nicht funktioniert. Also auch da gibt es ein zweiseitiges Schwert. Aber ich lasse mir nicht einreden, dass hier irgendwas ins ein Negatives gegangen ist. Also ich habe eine tolle Entwicklung sehen können. Ich habe gesehen, wie ein Land groß werden kann. Jetzt sehen wir im Moment, dass wir vielleicht stagnieren. Aber auch da, finde ich, gibt es Wege raus. Ich bin mir aber relativ sicher, von denen, die im Moment am lautesten brüllen, das sind nicht die, die uns aus den Wegen rausholen. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich finde auch nicht, dass der Weg jetzt weiter auseinander ist. Ich glaube, das ist dann eher, wie soll ich sagen, die im Westen verwurzelt sind, sollten vielleicht mal in den Osten fahren und die im Osten komplett verwurzelt sind, sollten vielleicht mal im Westen fahren. Und wenn sie dann mit offenen Augen hingehen und auch mit einer offenen Einstellung, ich würde das, glaube ich, bin mir relativ sicher, das wird allen helfen. Mhm.
Wie ist es jetzt für dich, wieder zurück in Berlin zu sein? Ich meine, der Verein Ostdeutscher geht's ja gar nicht. 1966 in der DDR gegründet. Was ist hier anders als woanders?
Oh, weiß ich nicht. Also ich finde es schwierig. Also Union ist, ich finde es nicht schwierig. Also Union hat ja selbst in der DDR eine eigene Geschichte. Also ich glaube, es gibt, also wenn ein Verein eine eigene Geschichte hat, dann dieser Verein. Und ich würde mal sagen, früher haben wir mal gesagt, also hier auf der Tribüne sitzen 1000 Jahre Knast. Ob nur politisch und so, das gab es woanders vielleicht nicht. Und nicht böse sein, ich hoffe, dass ich damit keinen treffe. Also dieser Verein hat ja eine eigene Geschichte in diesem Land. Es gab, glaube ich, vielleicht nur ein, zwei Vereine noch. Ich wüsste jetzt gar nicht, wer noch. Alle anderen waren dann doch eher staatlich geführte Vereine, auch wenn das gerne vergessen
wird.
Vor
allen Dingen der andere große Verein in Berlin, ne?
Ja, der, aber auch, bin mir relativ sicher, Lok Leipzig war auch anhängig. Der erste FC Magdeburg war anhängig. Also das war nicht so, dass die ihren eigenen Weg gegangen sind. Dieser Verein hat hier wirklich einen eigenen Weg gehabt. Das ist auch nicht schlimm.
Das waren die Underdogs.
Ja, das waren wirklich die Underdogs. Das waren auch die, die auch damit leben konnten, dass sie mal auf und mal abgestiegen sind. Ich glaube, das ist auch klar. Das, was hier besonders ist, ist einfach der Menschenschlag. Und ich habe ja die Menschen kennengelernt, da war Union nicht in der Bundesliga. Da war Union nicht mit 70.000 Mitgliedern und so weiter. Da war Union, als ich angefangen habe, waren es 5.000 Mitglieder. Mhm. Da war hier nichts überdacht, da war die Tribüne.
Als Spieler damals.
Als Spieler damals. So, da war Union für mich ein Verein. Da bin ich hergegangen, nicht weil ich Union mochte oder weil ich Union kannte, sondern weil das für mich auch die letzte Chance war, im Profifußball zu bleiben. Auch das muss man deutlich sagen. Und das wurde dann ja die schönste Zeit für mich, und zwar nicht aus sportlicher Sicht, sondern aus der Sicht, wie ich die Leute kennengelernt habe und wie die Leute mir gegenüber aufgetreten sind. Ich sage immer wieder gerne, wie hat Christian Arbeit damals gesagt, wieder ein abgehalfteter Profi. So, und ein halbes Jahr später waren wir befreundet. Also das ist ja auch diese Offenheit dieses Vereins.
Euer Pressechef.
Genau. Damals war er nicht Pressechef, sondern damals war er bei den UCI-Kinos. Da war nicht dran zu denken, dass er bei Union anfängt. Aber er war seit der 8. Klasse ist er, glaube ich, Union-Fan und geht zu jedem Spiel. Also da sind ja Sachen gewachsen, die waren dann auch für mich im Profifußball neu. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt ja auch schon 10 Jahre im Profigeschäft. So, und diese ganzen Sachen mitlaufen zu lassen, erleben zu einem sehr, sehr schwierigen Zeitpunkt des Vereins und dann trotzdem zu sehen, wie die Leute aus dem Verein damit umgehen, das ist heute noch was Besonderes für mich. Und das ist auch das, wo es dann, also wo diese Verbindung entstanden wird. Also nochmal, ich war nie als Kind Union-Fan. Also da war ich Fan mal von Dynamo Dresden, von Lok Leipzig, auch mal vom BFC Dynamo. Weil das einfach Mannschaften waren, die gewonnen haben. Also Union war da kein Thema für mich. So, aber als du Union kennengelernt hast, wie soll man sagen, ja, wo die Liebe hinfällt. Und dann ist es halt so und ist auch geblieben.
Also Asche auf mein Haupt, ich bin ja heute das allererste Mal hier auf das Gelände gefahren. Und weißt du, was mir total aufgefallen ist? Ich habe einen kurzen Moment unten im Eingang gewartet und dann kamen ganz viele Menschen hin und her und Mitarbeiter und so weiter. Und alle haben wirklich laut und freundlich gegrüßt. Und ehrlich gesagt, das passiert in Berlin ganz selten. Das fand ich jetzt schon mal unglaublich
schön. Das ist wirklich so. Also ich bin heute bestimmt an drei Leuten vorbeigegangen, habe Hallo gesagt, die haben mich angeguckt wie ein Auto. Also deswegen, das passiert ja schon in Berlin. Damit muss man aber auch in Berlin umgehen. Und die Berliner können damit umgehen. Mittlerweile halte ich mich schon mehr für einen Berliner, weil ich mittlerweile länger als in Berlin wohne als überall woanders. Das sollte man nicht so überbewerten. Aber ich glaube, dass wir das insgesamt, meine Tochter war 2 Jahre in Australien. Und wenn die in einen Laden gegangen ist und die Leute gegrüßt haben, gefragt haben, wie es einem geht und weiß ich was alles, dann war das ehrlich gemeint. Hier und nicht nur in Berlin gehst du in den Laden und da bist du froh, wenn das Hallo auch so gemeint ist. Also das ist dann schon, und ich glaube, das liegt nicht nur an Berlin.
Das die einen sagen, ist die Berliner Schnauze. Ja, ich finde es auch manchmal ein bisschen anstrengend.
Aber ich glaube, wenn jeder ein bisschen dazu lernt und jeder ein bisschen höflicher und freundlicher sein würde und ein Lächeln mal geben könnte, also wären wir auch schon wieder alle einen Schritt weiter. Aber das ist nicht nur Berlin. Das fällt mir woanders auch auf.
Absolut. Welche Werte, die dir als Kind, als Jugendlicher vermittelt wurden, sind heute für deine Arbeit als Trainer noch total wichtig?
Ich weiß gar nicht, ob das immer, ich finde das immer interessant, dieses Vermitteln von Sachen. Ich glaube, die werden automatisch vermittelt, ohne dass du sagst, ich vermittle dir das. So, und das, was ich immer vermittelt bekommen habe von meinen Eltern, ist einfach eine klare Meinung zu haben und die auch zu äußern und dann auch dafür einzustehen. Und die muss nicht richtig sein. Also nicht falsch verstehen. Also eine Meinung muss nicht immer richtig sein und die wird auch von vielen Seiten immer anders betrachtet. Aber eine Klarheit zu haben, dass man sich darauf verlassen kann, dass diese Meinung nicht, wie soll ich sagen, der Wind dreht sich und die Meinung dreht sich auch. Auch gleichzeitig, dass man diskutiert. Und ich war früher sehr diskussionsfreudig. Leider habe ich später erst gelernt, dass zu einer Diskussion gehört, auch anderen zuzuhören. Das konnte ich früher nicht ganz so gut. Deswegen, auch das ist dann eine Entwicklung, die man macht. Aber eine gewisse Ehrlichkeit, eine Klarheit in dem, was man will. Und das, was ich immer hatte, ist geradlinig sein. Und auch wenn es vielleicht im Nachhinein ein Fehler war, und ich bin mir relativ sicher, dass ich mit Fehlern, die ich viele habe, sehr, sehr gut umgehen kann. Und die Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich nicht mehr extrem auf Meinungen beharre und mich auch gerne überzeugen lasse, aber dann nicht mit Blödsinn, sondern mit Argumenten.
Ja, zum Schluss gibt es bei mir immer noch so Fragen, die ich fast allen Gästen stelle. Die Fragen sind vielleicht nicht kurz, aber die Antwort sollte kurz sein. Was ist der beste Spielfilm über die DDR?
Hätte ich jetzt wirklich keinen. Wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht.
Was ist dein Song zum Mauerfall?
Gibt keinen Song zum Mauerfall. Für mich, also ist es nicht David Hasselhoff, wenn ich das schon mal sagen
Dankeschön.
Darf. Aber es gibt keinen konkreten.
Dankeschön. Ja, bei mir war es ja eben Born in the GDR von Sando.
Ich habe keinen gehabt. Ich
habe wirklich keinen Band gehabt. Und deswegen heißt mein Podcast auch so.
Okay.
Genau. Zu welcher DDR-Band bist du zuletzt zum Konzert gegangen?
Das waren aus meiner Sicht die Pudis. Nee, nicht aus meiner Sicht waren die Pudis.
Wie lange ist es her?
Oh, lange. Kann ich nicht genau sagen. Lange. Aber ich freue mich dann irgendwann mal, wenn wieder alle Bands zusammenkommen und das wird es geben. Da werde ich versuchen, da zu sein.
Du weißt, nächstes Jahr gibt es wieder dieses Treffen der Ostmusik. Das hat dieses Jahr das erste Mal stattgefunden in Neuruppin.
Okay.
Da haben sehr viele Bands gespielt. Da gibt es dann sogar Bands, die sich für diesen Moment nochmal zusammentun. Dieses Jahr waren das die Zöllner.
Okay.
Und und ansonsten kann ich dir nur empfehlen, also ich bin in den letzten 1-2 Jahren wieder mal mehr zu solchen Sachen gegangen und das ist einfach wahnsinnig emotional und ganz, ganz schön. Also kann nur empfehlen, mal irgendwas zu machen, wenn es dir über den Weg läuft.
Ich wollte gerade sagen, das muss über den Weg laufen, da ich sehr gerne bei Konzerten bin und viel unterwegs bin und meine Frau auch, kann ich mir schon vorstellen, dass das, wenn es einem wirklich über den Weg läuft, man es wirklich auch macht.
Deine Top 3 DDR-Songs?
Jugendliebe, Schwanenkönig und City am Fenster. Und da die lange Version.
Auf jeden Fall, mit einem Geigensolo, ne? Welche Ostprodukte finde ich heute noch in deiner Küche?
Oh, gar nicht speziell. Gibt's wirklich nichts. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das.
Also bei mir gibt es immer Bautzener Senf zum Beispiel im Kühlschrank oder so.
Da mag ich den, auf der anderen Seite besser.
Bonn?
Nee, den Löwensenf und den extra scharf, das ist so deswegen. Und aber Bautzener Senf haben wir auch, aber das jetzt nicht als speziell. Deswegen, das ist eigentlich gar nicht, dass ich so jetzt das Produkt oder das Produkt. Aber es gibt viele Sachen, die dann immer wieder auftauchen, aber nicht als, also für mich nicht als ehemaliges Ostprodukt. Mhm. Also Worcestersoße, ich hoffe, ich habe es richtig ausgedrückt.
Ja,
die sollte die Dresdner sein.
Ja, genau. die gehört zum Würzfleisch. Ne?
Genau.
Steffen, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat
vielen,
mir
vielen Dank.
Unglaublich Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass ich eingeladen war.
Danke. Mehr Infos, Hintergrundgeschichten oder Backstage-Einblicke findet ihr wie immer auf meinen Instagram- oder Facebook-Profilen. Einfach Antje Ries oder Born in CGDA eingeben. Bis zum nächsten Mal.